zu diesem Hülsensonntag heute. Misericordia Domini, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Mit dem Wochenspruch, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. Gute Hirte ist ja heutzutage weniger bekannt, so weniger geläufig. Wir müssen jetzt sagen, der gute Chef. Der gute Chef, der aber eben schon annimmt, die es wollen. Deswegen haben wir Konfirmation oder Firmen, wo dann die Einzelnen dazu Ja sagen. Und dann ist voll Güte, ist Jesus voll Güte für uns, voll Güte zugewandt. Er kann eigentlich nichts Böses tun. Nur der jüngste Tag wird es offenbaren, wer dazugehört. Wer dazugehören darf zu diesem Reich Gottes, das in der Zwischenzeit aufgebaut worden ist und im Entstehen ist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst und wir singen jetzt vom Lied 328, die Verse 1 bis 3 und 6. zusammengekommen, miteinander Gottes Wort zu hören, ihn im Gebet und Loblied anzurufen. Wir erkennen vor Gott, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und mit dem, was wir getan haben. Aus eigener Kraft können wir nicht frei werden. Darum sehen wir auf zu Christus und beten, Gott sei uns Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der dreieinige Gott hat sich unser erbarmt. Jesus Christus ist für uns gestorben. Durch ihn vergibt uns Gott und macht uns zu seinen Kindern. Wer glaubet und getauft wird, der wird selig. Das schenke Gott uns allen. Amen.
Dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte hin. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott. Christ ist erstanden von der Marterhalle. Es soll mir alle froh sein. Gott will unser Trost sein, Kyrieleis. Wäre nicht erstanden, so wär die Welt vergangen.
Christus, wir leben von dem Geheimnis deiner Auferstehung. Wir dürfen auf dich zugehen, auf die Mitte, sodass wir von dir erfüllt werden und uns klein werde das Kleine, das Vergängliche, was wir an uns oder an unserem Nächsten erkennen. Und das Große erkennen wir an dir, der du durch die Geringen und Schwachen kommst, liebst, redest und segnest. Du weitest unser Leben zur Herberge, zum Raum, in dem du bist und in dem unsere Brüder und Schwestern mit uns leben können. Lob sei dir ewig, Herr Jesus.
Amen. Als Epistellesung lese ich den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Als nächstes Lied 108, die Verse 1 bis 3. Das Evangelium steht bei Johannes im 10. Kapitel.
Sei dir, Herr.
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins.
Bei dir, O
Herr. Wir geben Antwort auf das Evangelium und bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Als nächstes Lied 269, 1 bis 5.
sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, wir danken dir, dass du als der Herr des Lebens über unserem Leben stehst und uns ganz mit einbeziehst in das Kommen deines Reiches. Amen. Als Predigtext lese ich 1. Petrus 2, die Verse 21b bis 25. Weil es da etwas klarer hervortritt, lese ich es nach der Übertragung von Jörg Zink. Ein Beispiel hat Christus uns hinterlassen und wir sollen seiner Spur nachgehen. Er hat keine Sünde begangen. Niemand hat je Lüge oder Täuschung an ihm erlebt. Als man ihn beschimpfte, gab er nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht. Er gab seine Sache ganz dem in die Hand, der am Ende gerecht richten wird. All unsere Sünden hat er mitgenommen, als man seinen Leib an den Galgen hängte, und hat sie alle durchlitten. Nun sind wir von unserer Schuld frei und sollen gerecht sein, das heißt handeln wie er. Er ist für unser Unrecht verwundet worden, nun sind wir heil. Haben wir nicht gelebt wie verstreute und verirrte Schafe, nun hat uns ein Hirte gesammelt, der Hirte und Wächter unserer Seele. Auch an diesem Sonntag liegt nun das Gewicht nochmal auf Ostern, auch die nächste Sonntage noch dazu. Jesus, der Auferstandene, ist für uns zwar kein Idol, wohl aber nach diesem Text hier nun das Vorbild aller Vorbilder. Er ist kein Superstar, wohl aber der Gerechte. Er ist kein Held nach unseren allgemeinen Vorstellungen, wohl aber der Wohltäter, der uns das Heil bringt. Und das Wesentliche tat er. Nun liegt es an uns, ob wir ihn als unser Vorbild annehmen. Und ob nun unser Leben all diese Vorzüge ausstrahlen, die er für uns erworben hat. Also in Jesus Christus haben wir da eine ganz starke Bezugsperson. Er zeigt uns die rechte Art der Lebensbewältigung, die rechten Wege und Umgangsformen. Und als Menschen sind wir immer Lernende, Nachahmer oder Nachfolger. Sehr wohl halten wir Ausschau nach denen, die uns das wahre Leben vorleben. Wo finden wir diese? Sind es die Politiker, die Wirtschaftsbosse, die Showmaster, die Sportler, die Bischöfe oder was man da noch sonst alles nennen mag? Oft verwirrt uns das Leben. Dann kennen wir uns nicht mehr aus, was Wahrheit und was Lüge ist. Auch stellt sich uns immer wieder die Frage, wohin führt das Schiff unseres persönlichen Lebens? Wer bietet uns das wahre Leben an, die wahren Lösungen und gibt uns die wahren Antworten? Wer sind da unsere rechten Vorbilder? Von wem können wir uns leiten und führen lassen? Nun, als Christen wissen wir die rechte Antwort. Es ist Jesus Christus. Leben wir so, dass unser Leben das auch ausstrahlt. Unser Christsein geben wir nicht an der Türe da hinten ab, wenn wir wieder hinausgehen nach dem Gottesdienst. Es ist sehr wesentlich, das im Gottesdienst Erfahrene auch die ganze Woche über zu leben. Das Evangelium ist für uns keine abgedroschene Wahrheit. Jesus Christus ist für uns keine süßliche Gestalt. Es lohnt sich wahrhaftig, diesem Auferstandenen zu leben und nachzufolgen. Durch unser Wagnis des Glaubens werden wir befähigt, in rechter Weise in dieser Welt zu stehen. Und zusätzlich gebraucht uns Gott dann für sein Reich, für seine Sache, für seine Anliegen. Da leben wir nicht mehr umsonst. Da wissen wir, was wir zu tun haben. Da finden wir heraus aus dem falschen Dreh dieses Lebens und aus allen Miserien und Teufelskreisen. Es sind keine eigenen Wege, die wir gehen, sondern von Gott, dem Höchsten, geführte und gewollte Wege. Damit bekommt ja unser Leben ein höheres Ziel und das befreit uns zum segensreichen, erfüllten Leben. Gott holt uns aus der Kleinkariertheit dieses Lebens heraus und stellt uns in seine göttliche Großzügigkeit. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Seien wir auch hier echte christliche Vorbilder, denen man gerne nachfolgt. Nun, diese Verse haben drei wesentliche Aussagen. Erstens, das Vorbild Jesus Christus zeigt und führt uns Wege, die sich lohnen, gelebt zu werden. Zweitens, dadurch kennen wir im Gegensatz zu den Teufelskreisen die Gotteskreise, in denen es Gerechtigkeit und Heil gibt. Und drittens, Jesus Christus bleibt allezeit der Chef der wahren Gemeinde. Wer das akzeptiert, der irrt nicht mehr. Nun erstens, das Vorbild Christus zeigt und führt uns Wege, die sich lohnen. Vers 22 und folgende. Er hat keine Sünde getan und in seinem Munde fand man keinen Betrug. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Warum lohnt sich das? Normalerweise bezeichnet man solche, die sowas leben, als die Dummen des Lebens. Und wir sagen, ich bin doch nicht so blöd, das fällt mir doch nicht im Traum ein, im Schlaf ein, mich so zu verhalten. Aber es bekommt einen anderen Sinn, wenn wir bedenken, dass alles Jesus um unseretwillen auf sich nahm. Als der Sündlose ging er das im starken Vertrauen zum Vater, damit wir es leichter und schöner hätten. All das, was wir als Menschen kaum verkraften können, das tat Jesus für uns. In ihm haben wir also viele Vorteile, Vorgaben, sodass die Nachteile, die es natürlich auch gibt, leicht zu verkraften sind. Mit unserer Aufmerksamkeit und Offenheit für ihn geraten wir in rechter Weise eben auf die Wege des Lebens, die sich lohnen, gelebt zu werden. Alle täglichen Anforderungen dürfen wir damit bewältigen, ohne selbst zu unterliegen oder gar unterzugehen. Gerade als Christen erleben wir zwei Bereiche des Lebens, unsere Alltagswelt und das Reich Gottes. Aber deswegen leben wir nicht schizophren. Es spaltet sich unser Dasein nicht, sondern es ergänzt sich gegenseitig. Was wir im Alltag vergeblich suchen und nie finden, das bekommen wir von Christus. Und gerade das befähigt uns, uns im Alltag noch viel besser zurechtzufinden. Damit sind ganz klare Lebensweisen verbunden, die uns wesentlich mehr erlauben, als wir es ohne Gott tun könnten. Gerade der Petrusbrief sagt uns in dieser Richtung ja sehr vieles an anderer Stelle. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums Gottes. Oder wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur. In der Apostelgeschichte 17, Vers 29 steht die Aussage, wir dürfen göttlichen Geschlechts sein. Und Johannes 17, wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind in diese Welt hineingesandt. Jesus hat es viel gekostet, damit wir Christen solche wertvolle Inhalte des Lebens haben dürfen. Und das darf uns sehr kostbar sein. Das sollten wir heilig hüten und unser Leben danach ganz ausrichten. Und weil wir alle Zeit ja im Gebet die Rücksprache mit Gott haben dürfen, sind wir sehr fähige Menschen. Wir kennen uns bei Gott aus. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Und das können wir im Alltag sehr gut gebrauchen und anwenden. Und weil wir der Macht der Liebe Jesu leben, ist die Macht der Sünde gebrochen. Das ist die Realität unseres Christseins. Wer in Jesus Christus gefasst ist, der ist nicht mehr aus dieser Fassung zu bringen. Er findet immer das Loch zum Leben. Das Vorbild Jesu zeigt und führt uns also Wege, die sich lohnen, dass wir sie gehen. Zweitens, dadurch kennen wir im Gegensatz zu den Teufelskreisen die Gotteskreise, in denen Gerechtigkeit und das Heil zu finden ist. Der unsere Sünde hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Kreuz, der befähigt uns, dass wir der Sünde abgestorben sind und der Gerechtigkeit leben dürfen. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir Menschen wollen ja alle das gerechte Leben und suchen das Heil. Deswegen haben die Rechtsanwälte und Psychologen Hochkonjunktur. Für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, den wir nicht genügend beachten können, dass Jesus das alles für uns getan hat und nie gegen uns. Bei Jesus Christus ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dass er alles für uns Menschen tut und nie gegen uns Menschen. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also lassen wir es auch unsere Aufgabe sein, für die Sache Gottes und für unsere Nächsten zu leben, uns einzusetzen und nie gegen irgendetwas oder jemanden. Wer das Angebot Jesu annimmt, für den hat Jesus das Böse und Falsche überwunden. Deswegen schlagen wir das Kreuz über uns, die Katholiken machen das in besonderer Weise, und unterstellen uns dem Schutz und der Fürsorge Gottes. Jesu Art in seinem Dienst und Einsatz ist, dass er alles um unseretwillen tut. Und diese Art geht auf uns Christen über. Das befruchtet und fördert gewaltig unser Miteinander. Wir dürfen unseren Nächsten helfen. Wir sind natürlich auch auf die Hilfe unserer Nächsten angewiesen. Das gehört zusammen. Der Gerechte leidet für die Ungerechten, damit wir der Gerechtigkeit leben dürfen. Das befähigt und verpflichtet uns, die Ungerechtigkeiten dieser Welt nicht zu vermehren, sondern zu mindern und sie wenigstens teilweise aus der Welt zu schaffen. Und damit sind Aufgaben über Aufgaben verbunden, die unser Leben lang nie aufhören. Heute früh kam die Nachricht, Sie haben es bestimmt gehört, dass Iran und Israel mit vielen, vielen Waffen angegriffen hat. Und Israel konnte fast alle schon vor der Grenze vernichten. Und der amerikanische Präsident hat gleich angerufen und hat gesagt, dass Israel damit genug sein lassen soll. Das wissen wir jetzt nicht, was da geschieht. Aber wir dürfen mit Gottes Hilfe hier uns so verhalten. Und Gott schenkt uns das Gelingen. Dass uns Jesus das Heil schenkt, das bedeutet, dass das ein übergeordnetes Ziel ist. Wir dienen damit dem Reich Gottes. Wir dürfen seine Botschafter und Zeugen sein. Ohne Jesu Beistand und Vorgabe wären wir auf verlorenen Posten. Im 1. Korinther 15 schildert uns Paulus eindrücklich, was die Auferstehung alles Wesentliches für unseren Alltag bedeutet. Und für uns ist es immer wieder erstaunlich, wie Gott seine Wege mit uns geht und er immer wieder alles zum Besten wendet. Also haben wir den rechten Blick für die Gotteskreise, in denen es das Heil und die Gerechtigkeit gibt. Dann stimmen wir nicht mehr in den Katzenjammer dieser Welt ein, sondern in das Lob Gottes über das, was er für uns tut und getan hat. Und drittens, Jesus bleibt alle Zeit der Chef der wahren Gemeinde. Und wer das akzeptiert, der irrt nicht mehr. Vers 25, wir sind wie die irrenden Schafe, aber schon sind wir bekehrt zu dem Hirten und Bischof unserer Seelen. Heute wissen wir, dass unser Seelenleben, unser inneres Leben ein ganz starkes Gewicht hat. Wer aus dem seelischen Gleichgewicht fällt, dessen Leben ist gewaltig gestört. Und auch dafür ist Jesus der rechte Chef. Deswegen heißt es, wir sind bekehrt zu dem Hirten und Bischof unserer Seelen. Also wenden wir uns immer wieder an ihn, dann ist kein Irren mehr möglich. Denn er schenkt uns die innerste Erfüllung, die uns das seelische Gleichgewicht ermöglichen. Und dazu hat Jesus alle Vollmacht und allen Sachverstand. Er schenkt uns die von uns lang ersehnte Wende zum Guten. Er gibt uns die bestmögliche Art der Überwältigung aller anstehenden Arbeiten und Anliegen. Ein großes Thema des Neuen Testamentes ist die Bekehrung, die Neugeburt, die Wiedergeburt im biblischen Verständnis. Deswegen kennen wir die Feste der Taufe, der Konfirmation und der Firmung. Denken wir nur an das Gespräch Jesu mit Nikodemus, Johannes 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht das Reich Gottes sehen und in das Reich Gottes kommen. Alle biblischen wesentlichen Weltbewegungen waren immer Bußbewegungen, bei denen Menschen eine Umkehr zum Guten erlebt haben. Der Einzelne wendet sich da wieder Gott zu und erlebt etwas total Neues. Etwas total Neues für sein Leben. Etwas Neues, das er vorher nie für möglich gehalten hätte. Also Jesus ist allein die Amtsperson der Kirche. Da macht es dann nichts mehr aus, ob wir evangelisch oder katholisch sind. Denn Christus ist dann die Mitte unseres Lebens. Und das vereint uns zur wahren Gemeinde. Und alles, was uns da stört, ist nicht mehr so wesentlich. Es bekommt eine untergeordnete Stellung, die natürlich auch bewältigt sein will, die uns aber nicht mehr aus dem rechten Bahn wirft. Wir sind deshalb nicht bessere Menschen, wenn wir das leben, aber andere Menschen. Wir kennen eine neue Richtung unseres Lebens, der wir leben und für die wir uns einsetzen. Wohl dem, der sich dafür die Augen öffnen lässt. Also Jesus bleibt alle Zeit der Chef der wahren Gemeinde. Wer das akzeptiert, der irrt sich nicht mehr. Also die Osterbotschaft hat für unser persönliches Leben ein starkes Gewicht. Der Auferstandene ist unser Vorbild. Er ist der Gerechte, der Heilbringer. Und mit unserer Nachfolge dürfen wir das auch ausleben und ausstrahlen. Unsere Gottesdienste vermitteln uns das, auch die Bibellese. Wenn wir unser Christsein nicht wieder an der Kirchentüre abgeben, dann dürfen wir ein segensreiches Leben unter der göttlichen Großzügigkeit leben. Gerade in unserem Alltag erleben wir die Gotteskreise, die große Ausstrahlungskräfte haben. Jesus ist unser Chef. Amen. Wir singen jetzt vom Lied 406, die Verse 1 bis 4. Musik. Jesus Christus, deine Osterbotschaft, gib uns die Gewissheit des neuen Lebens, mit dem wir am besten mit unseren Alltagssorgen zurechtkommen. Lass uns immer konsequenter das ausleben, das du uns vermitteln willst. Dadurch wird unsere Kirche für viele zum Segen. Dadurch dürfen wir Christen im Alltag unseres Lebens rechte Vorbilder sein. Dadurch können sogar die großen Weltprobleme gemindert und gelöst werden. Komme du vor allem zu den Menschen, die deine Hilfe in besonderer Weise benötigen. Stehe den Einsamen und Kranken bei. Lass die Hilfssendungen, die unterwegs sind, auch die Hilfsbedürftigen erreichen. Schenke den Heimatlosen wieder eine Heimat, den Arbeitslosen eine Arbeit und das Seelische, den seelisch Zerstörten ein festes Herz. Herr, du kennst all die Nöte und Sorgen der Menschen zur Genüge und du lässt keinen fallen, der sich an dich wendet. So lass uns und alle Christen auf dieser Erde rechte Vorbilder sein, durch die es den Menschen leichter fällt, an dich zu glauben und sich an dich zu wenden. Dann erleben auch sie deine Kraft, deine Hilfe, deine Vollmacht und deinen Sachverstand. Wir danken dir, dass du mit uns in diese Woche gehst und wir deine Boten sein dürfen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit uns.
Geht hin im Frieden des Herrn.
Und sei mit.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Wir singen jetzt Jubilate Deo, das ist 617. Das ist eigentlich ein Kanon, aber es sind mir zu wenige Leute. Wir singen einfach das zweimal durch den Kanon.